Börse ist doch eigentlich ganz einfach. Unten kaufen, oben verkaufen. Und trotzdem fällt es uns oft schwer, rational zu handeln, wenn es um das dynamische Geschehen an den Kapitalmärkten geht. Das weite Feld der Behavioral Finance liefert wichtige Erklärungsansätze, warum wir uns wieder besseres Wissen nicht rational, sondern emotional verhalten. Man spricht deshalb auch von Emotional Finance. Welche Muster dabei besonders zutage treten, wie wir uns verhalten und warum, und was wir tun können, um nicht in diese Muster zu verfallen, darüber spreche ich mit Professor Johanning in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 128 von Mikro trifft Makro. Und heute werfen wir mal einen Blick auf unser eigenes Verhalten. Nicht beim Essen oder beim Sport, sondern beim Thema Finanzen natürlich. Und dazu begrüße ich heute mal ausnahmsweise nicht den Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater, hier bei mir im Studio, sondern Professor Lutz Johanning. Er leitet den Lehrstuhl für empirische Kapitalmarktforschung an der WHU Otto Beisheim School of Management. Hallo und herzlich willkommen, Lutz, hier im virtuellen Studio.
Hallo Dirk.
Bevor wir ins Thema einsteigen, lass uns doch nochmal so ein bisschen einen Blick werfen auf die Felder, die ihr überhaupt in dieser empirischen Kapitalmarktforschung betrachtet. Das ist ja erstmal so ein Begriff, weiß nicht, ob sich der ein oder die andere was darunter vorstellen können. Ihr schaut euch ja sicherlich nicht nur nackte Zahlen an, sondern ihr geht ja einen Schritt weiter und guckt ein bisschen tiefer rein in die Psychologie auch. Was sind das so für Felder, die ihr da betrachtet?
Ja, das ist richtig. Das sind am Anfang sind es Zahlen, wir gucken uns an letztendlich, wie erklären sich ganz einfach Aktienkurse, Aktienrenditen, wie können wir die ein Stück weit vorhersagen. Dann nehmen wir erstmal Zahlen, indem wir Bilanzzahlen nehmen, historische Kursdaten nehmen, aus diesen Daten versuchen, das Wesentliche zu extrahieren. Das sind typischerweise sehr, sehr viel Daten, da muss man immer extrahieren, was ist eigentlich wichtig. Und daraus will man extrahieren und möglichst eine gute Prognose für die Zukunft ableiten, was auch gelingt. Und dann kommt man im nächsten Schritt dahin und fragt sich eigentlich, wie kann man das erklären? Ja, wenn man kein Erklärungsmuster hat, kann man eigentlich auch nichts ableiten, weil dann fischt man irgendwo im Dunkeln. Und bei der Erklärung gibt es dann teilweise sehr rationale Erklärungen. Sagt man, das sind Risiken und man wird bestimmte Risiken entlohnt und kriegt eine Risikoprämie. Oder es sind eben Verhaltensanomalien, dass man weiß, dass die Kapitalmarktteilnehmer eben durch psychologische Effekte abweichen vom optimalen Verhalten und dass man dann auch diese Aspekte mit einbezieht. Und dann sind wir nicht nur bei nackten Zahlen, sondern eben auch bei der Frage, wie das zustande kommt. Und dann muss man sich mit den Menschen und mit den Kapitalmarktteilnehmern selbst beschäftigen.
Aber das mit der Vorhersage klingt ja fast schon so ein bisschen alchemistisch. Also ne, ich habe die Möglichkeit, heute zu sagen, was morgen passiert. Ist es denn wirklich so, dass das so gut funktioniert oder schlägt euch dann die Psychologie am Ende doch ein Schnippchen?
Ob das gut funktioniert, das ist erstmal eine richtige Frage. Die Kapitalmärkte sind unglaublich effizient, weil ja ganz, ganz viele Kapitalmarktteilnehmer jeden Tag in jeder Stunde neue Informationen suchen, diese Informationen versuchen, gewinnbringend auszunutzen und damit die Preise ja letztendlich diese Informationen schon widerspiegeln. Gelingt uns das? Ja, ich denke, das gelingt uns in der Summe sogar sehr gut. Aber natürlich schlägt die Psychologie uns da einen Haken. Zum Beispiel, wenn, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir jetzt so einen AI-Hype haben und dann diese ganzen AI-Unternehmen, also die Unternehmen der künstlichen Intelligenz, gehypt sind, wie man so schön sagt, dann spiegelt sich das natürlich in den Kursen wieder, was man eigentlich dann fundamental mit den Zahlen überhaupt nicht vorhersagen kann. Und dann denkt ihr, man ist doch völlig übertrieben, die Kurse müssten längst runterkommen. Passiert dann aber lange Zeit nicht. Vielleicht passiert es irgendwann mal. Und da muss man dann schon sagen, dass die nackten Zahlen beziehungsweise diese Vorhersagen dann häufig auch nicht eintreffen.
Dann lass uns doch mal in medias res einsteigen in unser eigentliches Thema Behavioral Finance. Das ist ja so der Begriff, unter dem ich es noch kenne aus dem Studium. Ich habe jetzt aber gelesen, dass ihr eigentlich über Emotional Finance schon redet. Das heißt, das ist ja nochmal ein bisschen Verfeinerung des Begriffes eigentlich, ja, oder eine Veränderung des Begriffes. Vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, was steckt denn hinter Emotional Finance genau hinter und wie grenzt sich es vielleicht von Behavioral Finance ab oder ist vielleicht letzteres ein Teil davon?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es ja so, wir unterteilen sogar drei, wenn man will, Ebenen. Man startet immer mit dieser neoklassischen Ebene, alle Menschen werden rational, Homo economicus. Das ist nicht der Fall, das wissen wir, aber wir sagen, ja, der Markt wäre so, als ob sie rational wären. Und wenn ganz viele, es gibt welche, die machen Fehler, aber in der Summe ist es praktisch so ein optimales Verhalten. Das ist dieser neoklassische, der Homo economicus. Dann gibt es seit langem die Behavioral Finance, dass wir sagen, naja, wir wissen, wir haben Verhaltensanomalien, wir können nicht alle Informationen verarbeiten, wir sind begrenzt in unserer Wahrnehmung, wir müssen schnell entscheiden. Das ist die Behavioral Finance, da haben wir Heuristiken und sagen, naja, ist so eine Ansammlung von verschiedenen Effekten, was tatsächlich von diesem optimalen Verhalten abweicht. Und wir wissen, dass das passiert. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in Kursen wieder. Das sind eigentlich kognitive Begrenzungen. Und die dritte Ebene, die Emotional Finance, die du ansprachst, da geht es darum zu erklären eigentlich, warum gibt es denn diese Verhaltensanomalien? Woher kommen die eigentlich? Also wir fragen nach dem Verständnis, wir gucken uns entwicklungspsychologisch eines Menschen an. Also das sind genetische, epigenetische Grundlagen, die dafür sprechen, einfach damit wird man geboren. Oder eben auch sehr frühkindliche Prägungen, die dazu führen, dass man bestimmte Heuristiken anwendet und mitunter dann auch einfach Fehler macht. Also das, wenn man so will, ist das die Erklärung der Behavior Finance. Und natürlich überlappen sich die drei Bereiche und eine richtig gute Sicht auf die Dinge kriegt man dann, wenn man alle drei Bereiche gleichzeitig betrachtet und versteht, wie die miteinander im Austausch stehen.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir manchmal genau das Gegenteil vom Homo economicus. Also der ist ja eigentlich der rationale Mensch, der wirklich nur auf die Zahlen guckt und sagt und entscheidet nur auf Basis der Zahlen. Bei uns, um hier mal den alten Frankfurter Goethe zu zitieren, ist es ja oft so, dass da zwei Seelen in unserer Brust wohnen. Man spricht da ja auch von der sogenannten Two-Minds-Theorie. Kennt man ja irgendwie auch von sich selber. Man weiß ja eigentlich ganz genau, dass man jetzt vielleicht nicht die ganze Tafel Schokolade essen sollte, rational gesehen. Emotional gesehen macht man es leider manchmal doch. Welche Seite übernimmt denn wann? Also wie stark ist denn welche Seite bei uns ausgeprägt?
Ist eine gute Frage. Ich stelle die Frage ziemlich am Anfang meiner Vorlesung, die auch so heißt Psychologie und Emotional Finance. Dann sagen die Experten, 95-98% sind letztendlich unbewusste Prozesse in der Wahrnehmung und Entscheidungsfindung. Häufig denken wir handeln rational, also der Homo economicus tatsächlich ist die Entscheidung emotional schon vorher getroffen. Da gibt es viele Forscher, die das auch zeigen und indizieren und wir uns mitunter einreden mögen, naja, das ist eine rationale Entscheidung gewesen, ich habe ja nachgedacht, aber tatsächlich ist die emotionale Entscheidung vorher lange getroffen. Das muss man zur Kenntnis nehmen und akzeptieren und verstehen. Ich glaube, wenn man es versteht, kann man eine Menge mehr für sich persönlich erklären, also mit der Schokolade, dass man sagt, naja, was der Körper hat, hat er an Energie und ist vorrätig da, kommt vielleicht so ein bisschen aus der Steinzeit.
Das sage ich auch mal ganz gern, so das Steinzeitgehirn übernimmt da, ja, also dieses eigentliche Betriebssystem, auf dem wir laufen, das ein paar Millionen Jahre alt ist wahrscheinlich, genau. Das sagt dann irgendwann, ja, lieber noch die ganze Tafel aufessen, wer weiß, ob die morgen noch da ist.
Genau. Und die Energie hast du und das sichert dir das Überleben. Und wenn du sie weglegst, weißt du, genau, vielleicht ist sie morgen nicht mehr da. Der Nachbar hat sie gegessen und dann musst du darauf verzichten. Das sind sicherlich, sag mal, gelernte Verfahren und Regeln, die viel, viel stärker sind. Und das ist ja auch praktisch die zwei Systeme, die du ansprachst, dass man einerseits regelbasiert sich verhält. Man hat etwas gelernt, frühkindlich. Man wendet diese Regeln an, wiederholt sie oder vielleicht ist es sogar auch affektiv, also schon genetisch geprägt. Und das andere ist das Systemdenken. Das ist langsam, das ist analytisch, das kontrolliert. Da muss ich aber wirklich viel Energie aufwenden und kann ich auch Fehler korrigieren, aber das ist schwierig. Wir Menschen haben halt dieses zweite System und können denken. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil und diese beiden Systeme in Einklang zu bringen, darum geht's.
Ja, aber jetzt haben wir die Schokolade mal angesprochen als einen Punkt. Wir reden ja aber eigentlich über Finanzen. Was sind denn bei den Finanzen so typische Fehler, in die man gerne reintappt, weil man eben vielleicht zu emotional handelt? Und wenn du sagst, dass das emotionale Handeln vielleicht schon stattgefunden hat und man dann nur rational das emotionale Handeln begründet, wie kann ich denn dahin kommen, dass ich da vielleicht ein bisschen näher ans Rationale ab und zu dran rückt? Oder beziehungsweise, welche Fehler macht man denn da gerne?
Das ist eine umfassende Frage mit vielen Antworten. Fangen wir mal an, welche Fehler macht man gerne? Wir haben, vielleicht für mich das Wichtigste ist die Verlustaversion. Also du machst einen Verlust in der Größenordnung von 100, der tut dir viel, viel mehr weh als ein Gewinn in der Größenordnung von 100. Das ist die überproportionale Bewertung von Verlusten, weil der Schmerz einfach sehr, sehr groß ist. Das ist dieser Effekt, ich habe etwas und wenn ich etwas verliere, dann bedroht das potenziell meinen Zustand. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Verhalten, dass wir dann an sich, was die Gewinne angehen, vielleicht nicht mehr die genug würdigen, weil zumal es ja auch irgendwie aus vielleicht einer prähistorischen Zeit kommt. Und das hat dann viel zu tun, auch sowas mit Dispositionseffekt. Wir kaufen eine Aktie zu 100, sagen, naja, wenn wir 10% Gewinn gemacht haben, dann ist das gut. Dann verkaufen wir sie wieder, dann passiert das vielleicht auch, die Aktie macht 10% Gewinn, dann sagen wir, verkaufen sie, weil wir uns ja dieses Ziel gesetzt haben, also dieses so disponiert haben, anstatt vielleicht neu zu bewerten und zu sagen, naja, die Aktie hat auch noch Potenzial bis 120. Das tun wir dann nicht mehr und dann stehen wir uns selbst im Weg, weil wir häufig dann zu früh verkaufen und die Gewinne damit dann indirekt gar nicht so wertschätzen im Vergleich zu den Verlusten. Das ist so ein Teil, aber da gibt es viele Aspekte, wenn man am Kapitalmarkt spricht, interessiert mich persönlich das Herdenverhalten am Kapitalmarkt, dass es ja nicht nur einzelne Personen sind, sondern plötzlich eine ganze Herde rennt und zum selben Zeitpunkt durch einen schmalen Ausgang will. Das führt natürlich zu Kapitalmarktkrisen, beziehungsweise Kapitalmarktkrisen werden signifikant verstärkt und das führt dann zu ganz hohen Verlusten oder kann zu ganz hohen Verlusten führen, was auch gesamtwirtschaftlich wirklich problematisch sein kann.
Also so, wo du gerade geredet hast, habe ich doch auch das ein oder andere Verhalten gesehen, was ich durchaus auch wahrscheinlich habe. Also gerade so Herdenverhalten, klar, wenn jetzt alle auf gewisse KI-Aktien, du hattest gerade davon springen, dann denkt man natürlich auch, ja, vielleicht soll ich da auch mal rein investieren, ohne vielleicht dann schon rational zu bewerten. Wo steht die denn? Ist es überhaupt noch sinnvoll? Und eigentlich hat man das doch auch ganz gerne, nehmen wir jetzt mal den DAX beispielsweise, der hat jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal wieder ein Allzeithoch geknackt. Dass viele Menschen denken so, ach, da jetzt rein investieren, weiß ich nicht. Der ist jetzt gerade so hoch wie noch nie. Das kann ja nur bergab gehen. Ist das auch sowas, was aus der Emotionalität eigentlich kommt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass das nach oben weitergeht, sondern wir erstmal wirklich sagen, okay, ich will mich nach unten absichern, ich will keinen Verlust machen?
Also das ist schon ein Punkt, der da mitspielt, wenn du konkret den DAX ansprichst. Das ist richtig. Ich meine, wir haben Allzeithoch in einer ökonomischen Krise, in einem geopolitisch ziemlich unsicheren Umfeld, mit vielen Unsicherheiten, gerade was hier in Europa angeht, Zollkonflikt, geopolitische Krisen in Richtung Osteuropa. Das ist schwierig. Und dann haben wir, hat der DAX ein Allzeithoch und wir haben kein Wachstum in Deutschland. Was ja letztendlich gesagt wird, wir gucken nach vorne, die Kapitalmarktteilnehmer erwarten, dass es in der Zukunft besser aussehen wird. Da sollte man sich natürlich jetzt von den kurzfristigen aktuellen Dingen nicht leiten lassen, sondern einfach mal wirklich versuchen zu bewerten, stimmt. Und wir müssen einfach davon ausgehen, weil das machen ganz viele professionelle Teilnehmer den ganzen Tag. Fondsgesellschaften, Hedgefonds, Versicherungen, Banken, das sind ja die professionellen Teilnehmer, die bewerten das und offensichtlich kommen die im Durchschnitt zu der Meinung, dass hier Potenzial liegt, sonst hätten wir nicht das Allzeithoch im DAX. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen und natürlich auch verstehen, dass das, wenn das Experten sagen, dass das offensichtlich ein guter Indikator ist. Ob darüber hinaus weiteres Potenzial gibt, ist schwierig. Es gibt natürlich auch immer die Stimmen, die mahnen und sagen, ja, das Rückschlagpotenzial ist groß, das ist ja auch immer da an den Märkten. Aber das sollte uns nicht davon verleiten lassen, nur weil jetzt vielleicht gerade die Wirtschaft nicht so gut dasteht, dass das nicht heißt, dass es zukünftig nicht deutlich besser sein wird. Und da gibt es viele Indikationen dafür, dass das zukünftig deutlich besser aussieht.
Gibt es denn so ein paar Fälle, wo du sagst, da konnte man auch mal sehen, wie Emotional Finance tatsächlich in der Realität, in der Praxis wirkt und welche Fälle wären das zum Beispiel, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, historisch vielleicht draufschaut, welche Kapitalmarktszenarien sind es denn, wo du sagst, naja, das war vor allem durch emotionale Entscheidungen geprägt und gar nicht so durch rationale.
Also du hattest vorhin angesprochen, die verschiedenen Fälle. Das macht man ja Behavior Finance gern. Da habe ich einige gar nicht erwähnt, sowas wie Anchoring, Overconfidence, also dass ich zu konfident bin und denke, die gute Kursentwicklung, ich habe jetzt erfolgreich in Aktien investiert, das ist mein persönliches Wissen. Vielleicht war das einfach nur Glück. Häufig ist das nur Glück und man interpretiert das als eigenes Können. Das sind so Dinge, die wir in der Behavior Finance machen. Wenn du jetzt auf diese Emotional Finance Ebene gehst, da geht es ja sehr stark darum, dass man so emotional gesteuert ist und das sind für mich insbesondere dieses Verlustverhalten, das Krisenverhalten, da kommt eine Kapitalmarktkrise. Das ist zum Beispiel in der Finanzkrise 2008/2009 untersucht worden. Was macht man da? Dann kommen da schlechte Nachrichten, die Kurse rauschen nach unten, dann setzen solche Kopplungseffekte ein, da sprechen wir vielleicht später nochmal dazu. Und dann wird man unruhig und man verkauft. Das ist so eine bisschen Panikreaktion. Und dann stellt man an sich fest, typischerweise verkauft man zum schlechtesten Zeitpunkt, nämlich dann, wenn die Kurse ganz unten waren. Weil alle sind in Panik, alle wollen raus, Und dieses Fluchtverhalten führt dann typischerweise zu, und das ist für mich das am meisten emotional aufgeladenste, weil man, selbst wenn man sagen kann, du liebe Leute, ihr seid gerade in der Panik, ihr rennt gerade einen Abhang hinunter, das ändert nichts daran, die laufen trotzdem weiter. Also da ein Appell an die Einsicht hilft nichts, weil in dem Moment, wenn man emotional getrieben ist, dann kann man sich das zwar anhören und sagt, ja, habe ich wohl verstanden, aber trotzdem rennt man weiter einfach, weil das so unbewusste Prozesse sind, die man nicht stoppen kann in dem Moment. Mhm. Und das ist für mich ganz stark, das sieht man einerseits an den Aktienmärkten oder an den Kapitalmärkten, dass die sehr stark reagieren. Das sieht man aber zum Beispiel auch in anderen Krisen gesellschaftlicher Art. In der Corona-Krise hat man es auch sehr gut gesehen, 2020. Da war die Risikowahrnehmung viel zu hoch. Wir wussten, dass das Risiko, ernsthaft an Corona zu erkranken, irgendwie so bei 0,8% liegt. Das wussten wir relativ früh. Dann hat man aber im April bis Juli 2020 hat man über 5000 Bundesbürger gefragt, wie hoch denn für sie das Risiko ist, in den nächsten 12 Monaten ernsthaft an Corona zu erkranken. Und die Antwort war im Schnitt 26%. Mhm. Also vielfach höher als realistisch. Weil man durch diese, dadurch, dass das ja so ein präsentes Thema war, auch medial, man selbst davon betroffen war, man das Risiko viel zu hoch eingeschätzt. Und wenn man das tut, macht man Fehler, die, wenn man Aktien zu früh verkauft, sehr verlustig sind, sehr teuer persönlich einzustehen kommen. Wenn man das in der Gesellschaft aber hat, wie in solchen Krisen, Corona, natürlich unglaublich große gesellschaftliche Kosten verursacht, die man über Jahre erst wieder aufholen kann. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Mhm. Heutzutage geht es ja auch viel so um Selbstoptimierung. Also ich weiß nicht, ob du Sport machst. Wahrscheinlich, ob du deine Ernährung trackst mit irgendeiner App oder einen smarten Becher hast, der misst, wie viel du trinkst am Tag. Aber das machen wir ja heutzutage. Wir machen ja unfassbar viel Selbstoptimierung, um genau auch, du hast ja eben Corona angesprochen, und auch gesundheitlich zu sagen, so, ja, man nennt das ja oft auch Challenges oder so, ne? Ja, ich versuche jetzt mal einen Monat lang keinen Alkohol zu trinken oder was auch immer. Ja. Bei Finanzen gibt es sowas irgendwie nicht, um genau diese Fehler, die du ja eben angesprochen hast, oder diese Fallen, in die wir oft tappen, emotional zu verhindern. Da habe ich das noch nie gesehen, dass es da eine Möglichkeit gibt zu sagen, naja, aber wenn ich das so und so mache oder dieses oder jenes nutze, dann kann ich das so ein bisschen verhindern. Oder gibt es da doch was, wo du sagst, naja, ein bisschen geht's doch?
Also erstmal, das ist ja dieses berühmte Nudging. Man möchte gerne so einen dahin schubsen, um zu sagen, guck, mach deinen Sport, guck an, was du isst, wie viel du trinkst. Das gibt es natürlich bei Finanzen auch, indem man durchaus von der Industrie heraus versucht, Anlagestile zu entwickeln, die einem bewusst ein emotionales Fehlverhalten verhindern. Also zum Beispiel, da kommt eine Krise, die schon sagen, okay, die Krise wird kommen. Ich weiß nicht genau, wie die Krise aussieht, aber ich weiß, was ich in einer Krise tue, wie ich mich verhalte. Ich muss mir nicht in der Krise selbst erst überlegen, was ich tue. Weil wenn ich das in der Krise tue, dann kann ich das nicht. Da habe ich die Zeit nicht. Da muss ich schnell handeln. Aber es gibt Systeme, die sagen, naja, wir gucken uns das an. Wir wissen, dass das in Krisen passiert und die halten sich genau entgegenläufig. Also solche Systeme gibt es schon und die dann auch darauf hinweisen, also wo man dann auch, ich sag mal mehr oder weniger permanent so ein eigenes Risikomonitoring machen kann und sich angucken kann, wie ist meine Risikowahrnehmung eigentlich momentan? Verändert die sich, weil am Kapitalmarkt gerade sehr viel passiert. Und auch die Regulierung, wo ich ein paar Jahre mitwirken durfte für die Regulierung, die EU-Regulierung, auch die will darauf hinweisen, indem sie versucht, Transparenz zu schaffen über Risiken, über Kosten von Finanzprodukten, wo ja auch regulatorisch eingebettet ist, dass das Risiko aufgenommen wird, wo man auch versucht, durch Transparenz natürlich sowas darzustellen. Ein Stück weit fällt man natürlich auch diesem Problem wieder anheim, weil dann die Regulierung genau dasselbe umsetzt, was eigentlich dieses Fluchtverhalten ja noch verstärkt. Ja. Aber da gibt es schon Maßnahmen, die man auch findet. Also Online-Broker machen das, Produktanbieter machen das, da findet man schon, dass man es kann, dass man eben auch finanziell als berühmtes Beispiel ist, fang früh an, in Aktien zu sparen für deine Rente, weil du eine höhere Rendite im Schnitt kriegst, nicht jedes Jahr, aber im Schnitt kriegst du eine höhere Rendite und wenn du früh anfängst zu sparen, hat man später im Alter natürlich viel, viel besser vorgesorgt.
Allerdings ist es ja auch so, dass viele von den Systemen, die du eben angesprochen hast, natürlich auch eher was sind für professionelle Investoren und Investorinnen. So der Otto-Normal-Verbraucher, Verbraucherin, die
werden das ja wahrscheinlich so nicht machen können. Die haben A, nicht die Möglichkeiten, das alles so dauernd auszuwerten. Meistens fehlt wahrscheinlich auch das Know-how. Was sind denn da eigentlich Sachen, die man machen kann, wo du sagst, naja, das hilft auf jeden Fall in Krisensituationen. Also wir hatten jetzt ja gerade einen ziemlich starken Kursrutsch Anfang April 2025 durch den sogenannten Liberation Day.
Ja.
In so einer Situation eben nicht zu sagen, boah, jetzt verkaufe ich alles oder ich gehe jetzt erstmal raus und am Ende des Tages hätte ich einfach nur 2 Tage abwarten müssen und es wäre alles wieder gut gewesen.
Jetzt mal persönlich, was man da tun muss, das ist, sowas kann man nicht vorhersagen. Wenn solche politischen Ereignisse kommen, das kann niemand vorhersagen.
Das sind die sogenannten schwarzen Schwäne, ne?
Das sind die schwarzen Schwäne, die weiß man nicht. Man weiß eben nur, wenn sowas kommt, dann darf man eigentlich nicht in Panik verfallen. Das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan. Also du hast das vorhin gesagt, du erkennst es bei dir, ich erkenne es bei mir auch. Das kann man jetzt jahrelang unterrichten, deswegen ist man deswegen nicht anders. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen und zu sagen, naja, sämtliches übertriebene Verhalten, also diese Flucht, dieses Panikverhalten, woher kommt das denn eigentlich? Das war ja früher Fight or Flight, haben wir immer gesagt. Entweder musst du kämpfen oder fliehen. Da konntest du aber nicht mehr groß nachdenken, weil in der Situation nachzudenken, Moment mal, was ist jetzt eigentlich besser? Die Zeit hast du nicht. Hm. Und das ist ja letztendlich so ein archaisch übernommenes Verhalten und dann kommt so eine Situation, die Angst macht und typischerweise rennt man. Also da hilft es schon, wenn man sich Regeln setzt, vielleicht sich auch mit Menschen umgibt, die dann nicht sofort in Panik verfallen. Das hilft sehr. Das macht man übrigens auch machen Investoren, das machen auch, glaube ich, Banken zunehmend mehr, dass sie gucken, naja, wie ist denn eigentlich die psychologische Zusammensetzung meines Entscheidungsgremiums, dass ich eben wirklich dann coolen Kopf bewahre, was wir ja auch in der Politik brauchen. Das haben wir ja zum Beispiel in Corona gesehen. Das funktioniert schon und man kann natürlich nicht in der Krise das ändern, aber man kann lernen, damit umzugehen. Ich mache da immer ein ganz interessantes Beispiel. Es gibt im Internet so ein Video, Katzen futtern und dann legt man hinter Katzen, legt man eine Gurke hin. Dann drehen die Katzen sich um und erschrecken wahnsinnig und verfallen in Panik, weil sie denken, es ist eine Schlange. Mhm. 9 Katzen verfallen in Panik, aber die 10. Katze, die dreht sich um, guckt sich dieses Ding an und sagt, okay, da liegt irgendwas. Und verfällt überhaupt nicht in Panik. Was sagt, es hat nicht jeder. Und was sagt, man kann es ändern, aber man braucht Zeit, es umzuändern. Man muss es verstehen. Man muss verstehen, dass es etwas Altes ist, was nicht mehr in diese Zeit gehört, weil es hier eigentlich nur Schaden produziert. Und dann kann man anfangen, das zu ändern. Und dahin sollten wir uns entwickeln. Und das ist sicherlich etwas, was aus einer psychologischen Betrachtung herauskommt, was du heute nicht unbedingt etabliert hast. Aber wenn man das weiß darum, dann kann man sich selbst auf den Weg machen. Woher kommt das eigentlich? Ich habe die Gründe verstanden. Ich umgebe mich mit Menschen, die vielleicht schon ein Stück weiter sind oder das nicht haben, weil sie vielleicht glücklicherweise eine andere Prägung hatten. Und dann kann man anfangen, das abzulegen. Und ich glaube, das ist extrem produktiv für einen persönlich, aber auch für eine ganze Gesellschaft oder hier am Kapitalmarkt. Weil wir dann vielleicht nicht mehr so kopflos in Krisen verfallen, die Kurse runterrauschen, man verkauft am schlechtesten Zeitpunkt, dann geht's wieder hoch. Und dann hat man gesagt, ach, hätte ich mal wieder eingestiegen. Man weiß nicht, wann man wieder zurückkauft.
Ist denn, man sagt ja immer, Börse ist ja ganz einfach, ne? Unten kaufen, oben verkaufen.
Ja.
Viele machen es halt leider falsch rum oder haben es falsch rum gemacht.
Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren da was geändert hat? Man hat ja immer auch davon gesprochen, dass die Wertpapierkultur in Deutschland nicht so ausgeprägt ist im Vergleich zu den USA, wo ja auch ganz viel Altersvorsorge am Kapitalmarkt hängt, mit den sogenannten 401k-Plänen dort. Hat sich da in Deutschland was geändert? Habt ihr das mal feststellen können, dass ihr gesagt habt, naja, da hat sich irgendwie ein bisschen doch was an Finanzbildung breit gemacht in der deutschen Bevölkerung?
Also ich finde ja, es hat sich strukturell etwas geändert, wenn ich so gerade diese Online-Broker Trade Republic Scalable sehe, wo ja unheimlich viele junge Leute aktiv geworden sind, die sich stückweit von dieser historischen Kultur des Deutschen zurückhalten. Wir sind gute Ingenieure, verdienen also viel Geld darüber. Wir können das Geld nicht gut anlegen und verwalten, weil wir dann das eher auf dem Festgeldkonto anlegen oder in Bonds anlegen. Das finde ich, macht die junge Generation anders und das ist gut. Die darf auch Fehler machen, da darf man auch mal einen Verlust dazu hin, weil ohne diesen Verlusterfahrung wird man es auch nicht lernen können. Das finde ich richtig und das ist gut. Das stimmt mich positiv. Wo ich immer ein bisschen Sorge habe, ist, dass wir eine sehr, sehr starke Regulierung haben. Also wir haben eine europäische Regulierung, die wir häufig auch national auslegen können und die wird dann in Deutschland besonders streng ausgelegt. Nach dem Motto, Verluste dürfen nicht passieren, das ist schlecht. Natürlich ist es nicht gut, aber ohne Verluste kann ich keine Erfahrung machen und ich muss eben auch akzeptieren, dass ich durch eine sehr, sehr strenge Regulierung teilweise dieses System selbst bestärke. Also ganz einfach gesprochen, Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sind ja die großen Kapitalmarktteilnehmer. Dann haben wir die Privaten. Und wenn alle zur selben Zeit verkaufen, weil vielleicht die Konjunktur nicht ganz so rosig ist, weil vielleicht irgendwas sich abzeichnet, was Fragezeichen hinter die Aussichten stellt. Aber wenn dann alle diese Kapitalmarktthema regulatorisch, also Banken, Versicherungen und Fonds sind dann regulatorisch eigentlich auf alle demselben System, die alle sagen, jetzt musst du verkaufen. Und der Privatanleger sagt, das macht mir Angst, ich verkaufe auch. Dann habe ich quasi sowas wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn die alle in diesem System sind, ist es so mechanistisch. Ich sage, da passiert was, dann musst du verkaufen. Das beschleunigt dann erst quasi diese Abwärtstendenzen und ich muss das als Teil des Systems verstehen, dass wir als Deutsche besonders ängstlich die Regeln auch besonders streng auslegen, so dass man eigentlich die ganzen Kapitalmarktthemen ein Stück weit auf dieses Verhalten zwingt. Und das macht mir Sorge und ich glaube, da müssen wir umdenken, wir müssen das umfassender verstehen und dass wir auch die Freiheit haben, Fehler zu machen, damit umgehen können und dann daraus im Schnitt aber profitieren. Und ich meine, diese geringen Aktienquoten haben wir ein Stück weit natürlich immer noch. Wir haben unglaublich viel Geld auf dem Festgeldkonto nach wie vor liegen. Wir haben unheimlich viel Geld dann in Wertpapieren, in Bundeswertpapieren liegen, was ja auch dazugehört, das möchte ich klar sagen. Aber wir müssen andere Quoten haben, weil das für die Altersvorsorge, für das Ersparnis einfach im Schnitt viel, viel besser ist. Natürlich kann es dann kommen, also wenn ich jetzt dann Richtung Rente gehe, muss ich ein Stück weit das runterfahren, weil wenn so eine Kapitalmarktkrise kommt und ich dann in dem Moment alle Aktien verkaufen würde, ist es schlecht. Das muss ich aussteuern.
Und das fasst man ja so als Lebenszyklusmodell zusammen, so dass ich dann ab Mitte 50 anfange, mein Risikomodell ein bisschen zu verändern. Richtig. Kommt natürlich dann auch immer drauf an, habe ich noch Immobilien, habe ich noch dies, habe ich noch das. Genau. Das muss man dann alles berücksichtigen. Das macht man am besten in der Beratung, in der Bank oder Sparkasse. Ja. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass ich mein Risiko dann runterfahren muss, je älter ich werde.
Ja. Genau. Genau. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt und das gehört natürlich dazu, so ein bisschen dieses Risikokultur, vielleicht auch Unternehmerkultur dazu gehört, dass man Fehler macht. Also so eine ganz besondere Frage. Ich hatte zeitlang Studenten aus Amerika, die man zu Besuch hat. Und dann fragt man die, was machst du, wenn du mit deinem Unternehmen gescheitert bist? Gehen alle Hände hoch und sagen, try again, versuch's nochmal. Das ist so eine Mentalität, das gehört dazu. Und das ist bei uns, glaube ich, ein Stück weit noch anders. Das ändert sich und es ist gut, dass sich das ändert. Und da wollen wir einen Beitrag zu leisten. Weil wir brauchen eine gesunde Kultur des Unternehmertums und dazu gehört auch ein Risikoverhalten dazu. Das gehört auch dazu, dass man Fehler machen darf und aus Fehlern lernen kann.
Ja, man sagt ja auch, wer laufen lernen will, der wird auch mal fallen zwischendrin. Und wer Kinder hat, der wird es mehrfach beobachtet haben, sehr schmerzlich mitunter. Ja. Aber laufen gelernt haben sie bei mir alle. Also von daher grundsätzlich funktioniert das eigentlich ganz gut mit dem Try and Error.
Das gehört dazu. Das dürfen wir nicht wegregulieren. Das ist wichtig.
Genau. Eine Sache, die mir eben noch so gekommen ist, während du gesprochen hast, in der Zeit, wenn wir jetzt mal so seit den frühen 80er Jahren schauen und bis heute, da hat sich ja vor allem auch eins geändert, die Zugänglichkeit von Informationen. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe Ende der 80er mich über die Kapitalmärkte informieren wollen, da habe ich meine lokale Zeitung rausgeholt, habe den Börsenteil aufgeschlagen, das war eine halbe Seite, da standen ein paar Kurse drin und so ein kurzer Kommentar und das war's. Mehr Informationen hatte ich nicht. Im Fernsehen wurde im Grunde nicht darüber berichtet. Heute ist es allerdings so, ich kann mich in unfassbar vielen Quellen informieren. Es ist jegliche Information fast frei zugänglich. Sicherlich gibt es auch Sachen, die man dann bezahlen muss. Aber es ist sehr viel frei zugänglich. Inwiefern trägt das denn dazu bei, entweder in Krisen besser und informierter zu handeln oder genau das Gegenteil, eben doch panisch zu werden und zu sagen, hey, da schreiben jetzt alle über den nächsten Börsencrash, ich gehe doch mal raus.
Also erstmal ist es natürlich gut im Sinne einer Informationseffizienz. Das heißt ja letztendlich für uns, die Preise spiegeln die tatsächlichen Verhältnisse wider und möglichst zeitnah. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, als die Brieftaube quasi noch der beste Informationsquelle, dann hat das ein paar Stunden, wenn es gut war, gedauert und dann konnte man diese neue Information in Preise einarbeiten. Das haben wir heute sekündlich in jedem Zeitpunkt. Das ist erstmal gut, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, dass diese Informationen auch in die Preise einfließen. Natürlich muss man dazu sagen, ist, dass wir sehr viele Informationen haben. Bei weitem wenig ist nur wichtig. Also häufig ist es ja, fokussier dich auf das Wesentliche. Und das ist viel, viel schwerer geworden, weil es so viele gibt. Und man denkt, das könnte auch relevant sein. Und da muss man immer im Kopf haben, der Kapitalmarkt ist ja letztendlich schon sowas wie eine künstliche Intelligenz immer gewesen, weil ganz viele Teilnehmer, wo auch immer sie sitzen, Informationen sammeln, auswerten und sagen, na gut, ich habe eine Idee, warum die Aktie höher bewertet sein soll, also kaufe ich sie. Und andere haben die Idee, dass sie zu hoch bewertet ist und verkaufen sie. Und dadurch, dass alle das tun, haben wir letztendlich ein System der künstlichen Intelligenz, die ja unheimlich stark ist. Also das darf ich nicht vergessen, dass ich das ja schon immer hatte. Also der Kapitalmarkt ist halt unglaublich gut, weil diese vielen Leute unabhängig voneinander Informationen suchen und das im Schnitt einfach sehr, 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 sehr starkes System ist. Also eine sehr gute Prognosekraft auch hat. Und das wird jetzt durch heute eine hohe Informationsversorgung nicht unbedingt besser. Und du sprachst einen zweiten Punkt an, nämlich die Frage, was passiert denn in solchen Krisensituationen, wo oder auch mit fehlgeleiteten Informationen, mit Fake News, sind die dazu da, sowas zu veranlassen? Das muss man natürlich feststellen, dass wir damit teilweise doch volatilere Märkte haben. Also gerade die Schwankung in solchen Phasen sehr hoch wird. Und das ist nicht, das wollen wir nicht, weil wir wollen ja nicht irgendwie, also wenn das eine Volatilität ist auf Basis von fundamentalen Informationen, also die Kurse schwanken, weil halt die Fundamentaldaten schwanken, dann ist es okay. Aber was nicht okay ist, ist, wenn die Kurse anfangen zu schwanken, einfach nur aufgrund irgendwelcher Informationen, die da reingeblasen wurde und die dann zu Panik oder zu Kurzzeit-Irritationen führt, das wollen wir ja vermeiden, weil das dann die Leute veranlasst, vielleicht auch zu verkaufen, dann verkaufen im falschen Zeitpunkt, erleiden Verlust. Das müssen wir vermeiden und es hat schon zugenommen. Und insofern muss man schon immer wieder nur appellieren, zu sagen, guckt euch die wesentlichen Informationen an, verfallt nicht in Panik, wenn ihr langfristige Ziele verfolgt, dann könnt ihr auch kurzfristige Irritationen aussetzen. Dann geht es um das langfristige Ziel, aber man guckt dann doch jeden Tag in die Börsen, in die Zeitung oder auf die Kurse und dann sollte man nicht in Panik verfallen, weil das geht einem typischerweise weg. Also wenn man am Aktienmarkt profitieren will, muss man langfristig investiert sein, sonst wird man das nicht mitnehmen. Und da muss man schon ehrlich sagen, dass die Technologie dann auch dazu führt hat, dass es zu volatil wird und dass das, also diese Volatilität wollen wir nicht.
Du hast eben auch schon mal also ein bisschen angedeutet in der Finanzkrise, da sind ganz spannende Dinge abgelaufen an den Märkten, die euch natürlich dann aus der heutigen Sicht nochmal interessieren, nochmal drauf zu schauen. Wie beeinflusst denn unsere Emotionalität und die Emotionalität der Marktteilnehmer die Märkte generell? Also welche Mechanismen sind es denn, die dann da zum Tragen kommen? Also was passiert an den Märkten? Warum passiert das? Sollte man das überhaupt verhindern oder ist es nicht auch ein normaler Prozess am Ende des Tages?
Also erstmal müssen wir sagen, Emotionalität ist gut. Du sprachst ja vorhin diese beiden Systeme an. Wir brauchen im täglichen Leben schnelle, intuitive Entscheidungen. Wir lernen Regeln in der Kindheit. Die sind epigenetisch teilweise genetisch übergeben. Wir lernen diese Regeln, wir wenden die an, einfach weil wir schnell entscheiden müssen. Du kannst nicht beim über die Straße gehen, da musst du intuitiv handeln. Du kannst nicht jeden Schritt kontrollieren und gucken, das dauert zu lang, das geht nicht. Das ist gut und das ist auch auf dem Finanzmarkt gut, dass wir diese Regeln haben. Aber diese Regeln können mitunter falsch sein. Du hast etwas gelernt, was heute einfach nicht mehr passt. Da gibt es in meiner Vorlesung ein schönes Beispiel. Da hat ein Forscherteam einen Schwarm junger Bienen ausgesetzt und hat dann Blumen aufgestellt, so künstliche Blumen. Die einen waren gelb, die anderen waren blau. Die gelben Blumen hatten Nektar und die Bienen lernten dann, wir müssen ausfliegen, die gelben geben Futter, die blauen nicht. Das ist also die erlernte Regel. Und dann haben ja die Bienen die Sprache, die das übermitteln. Und irgendwann wissen die, wir müssen nur noch zu den Gelben fliegen, da gibt's also Futter. Und in dem Moment, als das die Bienen gemacht haben, als sie praktisch nur noch auf die gelben Blumen flogen, haben die Forscher das geändert. Dann waren plötzlich die blauen Blumen mit Futter und die gelben nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, waren die Bienen in der Lage, das umzulernen? Und das ist nur zufällig der Fall gewesen. Im Prinzip ist das Bienenvolk gestorben, weil sie nicht mehr lernen konnte. Das Wissen war nicht mehr da. Und so müssen wir uns das auch vergegenwärtigen. Wir lernen etwas, das ist gut, weil wir schnell handeln können, aber jetzt ändert sich die Umwelt oder die Regel, die ich gelernt habe, ist falsch. Dann müsste ich eben das jetzt auch anwenden können. Und ich habe zum Beispiel gelernt, das hatten wir vorhin schon mal, Fluchtverhalten ist gut, weil das mir Leben rettet. Aber Fluchtverhalten am Kapitalmarkt ist meistens schlecht, weil ich in Panik verfalle. Also ich bin erstmal mein Hype KI, künstliche Intelligenz. Ich brauche immer irgendetwas, was mir die Zukunft besser macht. Und deswegen, das war das Internet, das war jetzt KI-Aktien, sind das jetzt. Und dann dreht sich plötzlich alles um und dann verfalle ich in Panik. Und beides ist natürlich nicht gut, weil beides kostet im Zweifelsfall viel Geld. Und damit müssen wir uns beschäftigen, dass wir lernen und verstehen, sowas zu unterbinden. Mal jetzt nicht auf den Kapitalmarkt bezogen. In der Corona-Krise hätte ich gesagt, wir brauchen Politiker, die eben über solche Mechanismen Bescheid wissen. Ich fand das im Nachhinein ein bisschen, da haben wir zu schnell auf die Bremse getreten. Und das kostet unglaublich viel Geld. Und das kostet unheimlich viel gesellschaftliche Kraft, das wieder aufzusammeln. Das merken wir ja heute noch. Hm. Und in diesem Sinne müssen wir denken, das ist wirklich teuer, ja.
Ja klar, und das kostet einen selbst im Zweifel auch Geld dann, ne? Also wenn ich dann eben sage, ja, ich gehe jetzt lieber mal raus, Finanzmarktkrise war ein super Beispiel, da haben auch viele einfach zu früh verkauft oder überhaupt verkauft und sind nicht einfach drin geblieben und gefühlt ein Dreivierteljahr später war schon wieder alles zurück auf Anfang.
Und sogar höher. Und typischerweise erwischst du dann den Zeitpunkt. Also rausgehen ist ja noch einfach. In der Krise gehe ich raus. Die Frage ist, wann steige ich wieder ein?
Ja, beziehungsweise wie lange warte ich in der Krise, um rauszugehen? Da haben wir auch wieder das Problem, dass ich Verluste eigentlich ja ungern realisieren möchte, weil ich immer die Hoffnung habe, dass es doch noch klappt.
Das stimmt, das gibt es dann auch. Aber da bist du dann gefangen. Und deswegen sage ich, ist es wichtig, dass du vorher Regeln hast, wie du dich eigentlich verhältst. Das kann natürlich auch falsch sein. Es gibt ja kein System für alles. Wer das hätte, ist der König. Gibt es nicht, aber du brauchst dann Regeln, wie du dich verhältst, dass du gerade nicht in Panik verfällst, dass dich davor beschützt, weil du eine Regel vorher gemacht hast, eine Anlageregel, das gibt es, oder weil du sagst, Moment, lass uns mal mit Leuten umgeben, die dann auch ruhige Hand bewahren und sich überlegen, wie verhalten wir uns eigentlich in so einer Situation, um gerade das zu vermeiden. Das ist wirklich teuer. Sehr toll. Und das ist übrigens, das sind ja nicht nur Privatanleger, es sind auch ganz viele institutionelle Anleger, also Familien, Pensionskassen, alle davon betroffen, die alle dann praktisch, das sind ja alles Entscheider, menschliche Entscheidungen, teilweise sind es mechanistische Regeln geworden, aber die sind ja alle davon betroffen und das kann sehr, sehr teuer sein. Und wir wissen dann wiederum auch aus der Kapitalmarktforschung sehr einfach, wenn du von diesen Aktienmärkten insbesondere partizipieren willst, also von dem zusätzlichen Renditepotenzial, dann musst du langfristig investiert sein, dann musst du diese guten Jahre mitnehmen, die du nicht vorhersagen kannst. Und dazu gehört eben aber auch, dass du in den schlechten Jahren nicht einfach panisch aussteigst, weil deine typischerweise die guten Jahre nicht mitnimmst.
Sollte ich eigentlich gerade noch nach einem Tipp fragen, wie man dem Ganzen entgehen kann? Den hast du jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Okay. Nämlich einfach langfristig investieren, das ist eigentlich der große Trick, ne?
Langfristig investieren, wenn das wirklich zu einem passt, also wenn ich das Geld nicht brauche, wenn das wirklich, ich bin heute Berufseinsteiger, ich weiß, ich will für die Rente vorsorgen, was jeder tun sollte, und ich jetzt dieses Geld nicht morgen oder das ist kein Notgroschen, dann kann ich das tun, ist das natürlich jetzt etwas, wo ich sage, ich brauche mal so ein Liquiditätspolster für den Fall des Falls, dann darfst du das nicht in Aktien investieren oder solltest du vorsichtig sein, weil dann willst du ja auch im Zweifelsfall auch zugreifen. Und wenn gerade eine Kapitalmarktkrise ist und das Geld weg ist oder halt sich halbiert hat, dann ist das jetzt nicht gut. Also wenn ich eine langfristige Perspektive habe, dann sollte ich das tun und wirklich von diesen Renditen profitieren.
Genau. Und am Ende natürlich auch die Regelmäßigkeit. Also wenn ich kann, im Monat regelmäßig sparen, ist, glaube ich, auch so ein ganz guter Trick. Das Geld wird dann am Monatsanfang abgebucht, ist erstmal so ausgebucht quasi aus dem Kopf. Auch, ich glaube, das hilft auch ganz gut.
Das ist sehr, sehr gut im Mental Accounting, weil das ist ja auch so eine berühmte Regel, dass man das einfach schon mal hat, dann ist das abgebucht, dann kann man da gar nicht drüber entscheiden. Das ist sehr, sehr hilfreich und das zahlt sich unglaublich aus, wenn man sich das anguckt, weil diese Zinseszinseffekte, Rendite-Rendite-Effekte, muss man ja eigentlich sagen, unheimlich mächtig sind und das Kapital auf lange Frist sehr, sehr stark mehren.
Ja. Lutz, ich könnte noch ewig so weiterreden, aber ich glaube, wir machen mal ein Schleifchen dran für heute. Es war total informativ und lehrreich. Von daher vielen Dank, vielleicht auch einfach mal im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du uns mal unsere eigenen Fehler vielleicht manchmal auch so vor Augen geführt hast heute. Was machen wir eigentlich manchmal falsch aus emotionalen Gründen? Was sollten wir vielleicht anders machen? Und wie sollten wir uns vielleicht in Krisenzeiten verhalten? Vielen Dank dafür. Und ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch so gut gefallen wie mir, dem Lutz zuzuhören, aus seiner Forschung, aus seiner Praxis, die er da ja schon, wie lange eigentlich betreibt, schon ein paar Jahre, ne?
Ich bin seit jetzt über 20 Jahren Professor und seit fast 18 Jahren an der WU.
Ja, also da hast du da schon wirklich viel Erfahrung gesammelt und ja, ich fand es wirklich super spannend und erhellend. Also vielen Dank nochmal dafür. Gerne. Ja, das war's von uns für heute. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal, dann wieder mit unserem Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater. Da schauen wir dann, was in den letzten Wochen so passiert ist am Kapitalmarkt. Lutz, dir vielen Dank nochmal. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.